Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 26. November des vergangenen Jahres setzte die NASA-Sonde InSight auf der Marsoberfläche auf. Und seitdem gibt es einen mechanischen Maulwurf auf dem roten Planeten. Offiziell heißt das Gerät HP Cubed und ist eine Wärmeflusssonde. Sie soll sich in den Marsboden hineinbohren und dort Messungen durchführen. Doch im Moment steckt der Maulwurf in der Klemme, denn der Bohrhammer kommt nicht voran. Woran das liegen könnte und was die Experten dagegen unternehmen wollen, das klären wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns um ein Affenbaby, das aus der Kälte kam, und um Plastik unter der Schädeldecke, um flexible Elektronik in der Medizin. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Schon seit einiger Zeit besteht für Krebspatienten die Möglichkeit, sich ihre Spermien einfrieren zu lassen, um später ein eigenes Kind zu bekommen, trotz Bestrahlung und Chemotherapie. Doch wer als Kind an Krebs erkrankt, der hat diese Möglichkeit nicht wegen des unreifen Hodengewebes. Jetzt gibt es aber neue Hoffnung. US-Forscher haben bei Primaten Spermien gewonnen aus Hodengewebe, das bereits vor der Pubertät konserviert worden war. Und daraus ist nun ein gesundes Affenbaby entstanden. Die Details dazu kennt Christine Westerhaus.
Und wieder macht ein Affenbaby Schlagzeilen. Nach den geklonten Rhesusaffen Zhang Zhang und Hua Hua ist es nun Grady, der seine Existenz der Forschung verdankt. Auch Grady ist ein Rhesusaffenbaby. Seine Besonderheit: Er ist aus unreifem, tiefgefrorenem Hodengewebe entstanden, das Kyle Orwig von der Pittsburgh University seinem Affenvater vor dessen Pubertät entnommen hatte.
Wir haben dieses Gewebe entnommen, eingefroren, das Tier kastriert, mit Chemotherapie behandelt und das Hodengewebe anschließend wieder zurück unter die Haut verpflanzt. Und als der Affe in die Pubertät kam, haben die Hormone im Körper die Spermienproduktion in dem verpflanzten Hodengewebe angekurbelt. Als wir die Gewebestücke dann nach 12 Monaten wieder entnommen haben, konnten wir in allen eine Produktion von Spermien nachweisen.
Zwar war es auch schon anderen Forschern gelungen, bei verschiedenen Tierarten Spermien aus unreifen Hoden zu gewinnen. Doch bisher ist kein Nachkomme daraus entstanden. Auch in dieser Studie war die Erfolgsrate der künstlichen Befruchtungsversuche gering. Von 138 befruchteten Eizellen teilten sich nur 39 einmal. 11 Embryonen wurden dann 6 Rhesusaffenweibchen eingesetzt. Bei einer Schwangerschaft kam es zur Geburt. Dennoch ist Stefan Schlatt, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Universität Münster, überzeugt, dass das Verfahren auch bei Menschen funktioniert.
Wir brauchten eigentlich schon jetzt sehr lange und haben darauf gewartet, den Final Proof of Principle. Und damit, dass jetzt ein kleiner Affe geboren wurde mit dieser Methodik, ist eigentlich genau das erreicht, sodass Ethikkommissionen jetzt nicht mehr zurückschrecken werden, dafür klinische Studien zuzulassen.
Das Ziel dieser Forschung ist es, Kindern mit einer Krebserkrankung die Möglichkeit zu erhalten, später eine eigene Familie zu gründen. Bestrahlungen und Chemotherapien wirken sich schädlich auf das Hodengewebe aus und können zu Mutationen an den Keimzellen führen. Deshalb wird schon jetzt bei vielen betroffenen Kindern Hodengewebe eingefroren, erklärt Stefan Schlatt, der selbst nicht an der Studie beteiligt war.
Es gibt viele Patienten, die jetzt auch schon sozusagen wissen, dass sie nicht mehr Väter werden können, und die warten darauf, dass wir jetzt Methoden haben, um diese eingefrorenen Gewebe zu verwenden. Wir haben europaweit, würde ich denken, 1000 eingefrorene Hodengewebe von Jungen, die darauf warten, irgendeine Anwendung zu erfahren.
Bisher ist unklar, wie lange aus solchen tiefgefrorenen Gewebeproben befruchtungsfähige Spermien entstehen können. Doch Kyle Orwig ist zuversichtlich, dass viele ehemalige Krebspatienten ihren Kinderwunsch noch verwirklichen können.
Wir wissen, dass das bei Spermien und Embryonen über sehr lange Zeiträume möglich ist. So haben wir einen Artikel über ein Baby publiziert, das aus Spermien gezeugt wurde, die 40 Jahre lang eingefroren waren. Und aus einem Embryo, der 25 Jahre lang eingefroren war, ist ebenfalls ein Kind entstanden. Deshalb glauben wir, dass das Einfrieren Keimzellen nicht schädigt und dass es möglich ist, daraus auch Jahrzehnte später noch gesunde Nachkommen zu erzeugen.
Ob das alles so funktioniert, muss sich zwar erst noch zeigen. Doch Kyle Orwig ist überzeugt, dass nur noch wenige Jahre vergehen werden, bis das erste menschliche Baby aus eingefrorenem, unreifem Hodengewebe entstehen wird.
Ich denke, diese Technik ist jetzt schon reif für die klinische Anwendung. Wir müssen zwar noch beweisen, dass sie auch beim Menschen funktioniert, aber das können wir nun direkt bei Patienten untersuchen.
Aber noch funktioniert die Technik nur bei Rhesusaffen. Unreifes Hodengewebe lässt sich konservieren, um später Spermien daraus zu gewinnen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Kunststoff genießt zurzeit keinen guten Ruf, denn Plastikabfälle, vor allem aus Verpackungen, verschmutzen Land und Meer. Allein zum Verpacken sind Polymere aber fast zu schade, denn die flexiblen Werkstoffe sind weitaus vielfältiger und nützlicher. In München hat sich in dieser Woche eine Spezialmesse mit Kunststofffolien beschäftigt, auf die Schaltkreise aufgedruckt werden. Die Anwendungen dieser flexiblen Elektronik liegen zum Beispiel im Bereich der Medizin. Helmut Nordwig hat die Veranstaltung für uns besucht.
Blutdruck, Zucker, Sauerstoff, der menschliche Körper liefert jede Menge Messwerte. Die wollen Forschende wie die Doktorandin Stefanie Schreiber vom Fraunhofer Institut für organische Elektronik und Plasmatechnik in Dresden bei Bedarf laufend elektronisch überwachen. Zukünftig etwa nach Operationen am Gehirn.
Dass man das im Hirn für verschiedene Hirnströme nutzen könnte, um halt die Signale aufzunehmen, zu verarbeiten und dann eben zu beschließen, wie vielleicht auch eine medizinische Anschlussversorgung stattfinden soll. Es wäre im Prinzip eine dünne, flexible Folie, die in den Kopf direkt eingebracht werden könnte. Und beispielsweise könnte man noch eine Elektronik mit integrieren, die dann die eigentliche Rechenarbeit erledigen würde.
Ein Messstreifen direkt unter der Schädeldecke, das ist noch Zukunftsmusik. Elektronik auf Plastikfolien gibt es zwar schon, zum Beispiel um die Kühlkette bei Lebensmitteltransporten zu überwachen. Doch für den Einsatz im Körper stehen solche elektronischen Materialien erst am Anfang. Sie müssen biologisch verträglich sein und sich oft nach einer gewissen Zeit wieder selbst abbauen. Daran wird noch geforscht, genau wie an verschiedenen Techniken, um die Schaltungen auf die Kunststoffe aufzubringen. Oft werden sie einfach gedruckt, wie beim Unternehmen Cycle bei Boston. Geschäftsführer Jay Tyler hat ein Beispiel.
That's an EKG device. It takes 12 readings.
Ein EKG-Pflaster mit 12 Kanälen. Das kleben sie sich selber auf. Es nimmt die Daten auf und sendet sie an einen Laptop oder direkt in eine Arztpraxis. Die Mitarbeiter dort können die Daten überprüfen, sie dann anrufen und sagen, alles in Ordnung. Da müssen sie nie in die Praxis.
Kein stundenlanges Warten, nur um ein EKG zu machen. Das klingt auch hierzulande attraktiv. Und bei diesem Konzept gelangen die Elektroden ja nicht in den Körper, sie werden aufgeklebt. So kann die Firma einfach dünne Folien aus dem Kunststoff PET verwenden, wie er für Getränkeflaschen gebraucht wird. Darauf wird dann eine Schaltung aus Silber gedruckt. Das Ganze braucht auch nicht biologisch abbaubar zu sein, denn nach Gebrauch wird das Pflaster einfach abgezogen. Eine andere Schaltung wird aufs Schienbein geklebt und soll dabei helfen, Blut aus den Beinen zum Herzen zurückzupumpen.
Because of diabetes or deep vein thrombosis or
bei Diabetikern gibt es da Probleme, bei einer Thrombose in den Beinen oder bei alten Menschen, die sich nicht viel bewegen oder bettlägerig sind. Da wird das Blut nicht so schnell aus dem Bein herausgepumpt, wie es sein sollte. Unser Pflaster, das man auf dem Schienbein trägt, stimuliert den Blutfluss. Wir haben in diesem Jahr fast 1 Million Stück produziert und weltweit vertrieben.
Ein anderes Produkt der Firma ist eine Erfindung einer Chirurgin vom Massachusetts General Hospital. Es geht darum, Patienten während einer Operation zu überwachen, ob sie genug Sauerstoff bekommen. Normalerweise gibt es dafür ein Gerät, das an einem Finger festgeklammert wird. Das war der Ärztin nicht zuverlässig genug.
Unser Produkt wird bei einer Operation auf den Oberkörper aufgeklebt. Es wertet Messdaten direkt aus der Lunge aus und misst so sehr präzise den Sauerstofffluss während des Eingriffs. Wenn der aus irgendeinem Grund gestört ist, bekommt der Chirurg ein Warnsignal.
Etwa 50.000 Mal hat das Unternehmen nach eigenen Angaben diesen Sensor zum Aufkleben bisher produziert. Große Stückzahlen sagen allerdings nichts darüber aus, ob Patienten von der Elektronik am Körper wirklich profitieren. Ob also Störungen der Sauerstoffversorgung so zuverlässig bemerkt werden wie bisher. Oder ob es bei Diabetikern seltener zu Durchblutungsstörungen kommt, wenn sie die elektronische Plastikfolie auf ihr Bein kleben. Normalerweise wird so etwas in klinischen Studien untersucht, doch die fehlen bisher. Hier besteht also noch großer Nachholbedarf.
Über flexible Elektronik in der Medizin berichtete Helmut Nordwig. Der Handelskrieg zwischen China und den USA spitzt sich immer weiter zu. Zölle und Gegenzölle. Und zudem unterstellt die amerikanische Regierung dem asiatischen Staat Wirtschaftsspionage. Mittlerweile hat sich dieser Konflikt auch auf die Wissenschaft ausgebreitet. Gleich drei Wissenschaftsorganisationen wehren sich heute mit einem Brandbrief im Fachmagazin Science gegen eine Pauschalverurteilung von Forschenden, die aus China stammen. Bei mir im Studio ist mein Kollege Michael Stang. Michael, Sie haben sich diesen Brief angeschaut, Sie haben die Hintergründe recherchiert. Worum geht es denn da genau, um welche Vorwürfe?
Also der Brief, der ist jetzt von 18 Forschenden im Auftrag von drei Institutionen verfasst, darunter die Gesellschaft der chinesischen Biowissenschaftler in Amerika und das chinesisch-amerikanische Netzwerk der Hämatologen und Onkologen. Und die Unterzeichner des Briefes beklagen die Verschärfung der Rhetorik in bestimmten Studien, Berichten und Artikeln in den USA, wonach chinesische Schüler und Studierende eine Bedrohung für die nationalen Interessen der USA darstellen. Also demnach gibt es in vielen Bereichen direkt eine pauschale Vorverurteilung, dass Menschen in Amerika mit chinesischen Vorfahren der Spionage verdächtigt werden. Also das zeigt sich zum Beispiel daran, dass chinesische Forschende im Gegensatz zu anderen extra Dokumente mit einer besonderen Schweigepflicht unterschreiben müssen. Und das widerspreche eben dem Gleichheitsgrundsatz. Und die Autoren verweisen auch auf Fälle, in denen Forscher zu Unrecht der Spionage bezichtigt und dann deren Familien und Reputation zerstört wurden. Das alles zusammen hat das Verhältnis der beiden Länder deutlich verschlechtert, was dem Wissenschaftsbetrieb schadet. Das kann man auch etwa daran sehen, dass die Hürden für chinesische Studierende und Forschende ein Visum in den USA zu bekommen immer höher werden.
Soweit die Bestandsaufnahme, wie die Unterzeichner des Briefs die Situation wahrnehmen. Was fordern Sie denn?
Also sie fordern zum einen einen sofortigen Stopp des sogenannten ethnischen Profilings, also der Ungleichbehandlung aufgrund der Herkunft und das alles halt eben in der US-Forschung und auf offizieller Ebene. Also es betrifft auch die lokale und landesweite Regierung. Und erst wenn das nicht mehr vorkommt, könne oder nur so könne ein respektvolles und transparentes, produktives Arbeitsklima entstehen. Und die Unterzeichner des Briefes stoßen sich ganz besonders an den Vorwürfen in einem Report der Nationalen Gesundheitsinstitute NIH in den USA, der im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht wurde.
Ja, worum geht es da? Welche Vorwürfe machen denn die Nationalen Gesundheitsinstitute in diesem Report den Forschenden mit chinesischer Staatsangehörigkeit oder auch einfach nur mit chinesischen Wurzeln?
Also Kernpunkt der Kritik ist das Herauspicken des sogenannten 1000-Talente-Plans. Da hat die chinesische Regierung insgesamt rund 56.000 chinesische Staatsbürger rekrutiert, um das Land in allen Bereichen, also Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und so weiter, voranzubringen. Und dazu gehören eben auch tausende Forscher, die ins Ausland geschickt werden, um dort zu lernen, anschließend wieder zurückzukehren und das erlernte Wissen China zugutekommen zu lassen. Und dieses Programm, so unterstellen es jetzt die chinesischen Unterzeichner des Briefes, ist in den Augen vieler US-Offizieller und Entscheidungsträger eben ein groß angelegtes Spionageprogramm der chinesischen Regierung.
Die Unterzeichner wehren sich gegen den Generalverdacht, der durch Vertreter der NIH ausgesprochen wurde. Haben die NIH, diese Gesundheitsbehörde, in irgendeiner Form auf den Brief reagiert?
Ja, direkt im gleichen Fachblatt, also im Fachmagazin Science, gibt es eine direkte, wenn auch sehr kurze Antwort, unter anderem von dem NIH-Direktor Francis Collins. Darin heißt es, dass sie die Vorwürfe ernst nehmen, verweisen auf die lange Tradition internationaler Forschung. Sie betonen, dass die Mehrzahl der chinesischen Forschenden in Amerika ehrenhafte, gewissenhafte und engagiert arbeitende Menschen sind, die das Wissen um eine bessere Zukunft erweitern wollen. Dann kommt natürlich das große Aber. Sie verweisen auch darauf, dass einige Forschende, die teilweise direkte Verbindungen zu ausländischen Institutionen oder staatlichen Organisationen haben, dieses ehrenhafte System verletzt hätten. Und dieser Vorwurf betreffe sehr viele, nicht nur chinesische Forschende in anderen Ländern. Man muss sagen, jetzt immerhin ist es bei Science zu dieser Diskussion gekommen, was dabei herauskommen wird. Das bleibt abzuwarten.
Vielen Dank, Michael Stang, zu den Vorwürfen des ethnischen Profilings in der US-Forschung. HP Cubed, so heißt der mechanische Maulwurf offiziell, der im vergangenen Jahr auf dem Mars gelandet ist. Bis zu 5 Meter tief soll er seine Messspitze in den Boden hineinbohren und Informationen zum Temperaturprofil liefern. Doch bisher ist er noch nicht so weit gekommen. Am 28. Februar ist der Bohrhammer auf ein Hindernis gestoßen, offenbar. Das Gerät steht nun seit dem 5. März still. Das wissenschaftliche Team, das die Sonde betreut, hat seitdem die Situation genauer untersucht. Mit dem Leiter des Experiments habe ich vor der Sendung telefoniert, mit Tilman Spohn vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn nun die Lage auf dem Mars?
Ja, also wir müssen sagen, wir sind immer noch am Diagnostizieren. Man muss dazu sagen, in der Raumfahrt ist es alles ein etwas langsamer Prozess. Also insofern müssen wir halt sehr, sehr langsam und sehr sorgfältig vorgehen. Und das ist, was wir auch tun.
Wissen Sie denn schon, worin das Problem besteht?
Nein, also das ist noch nicht zu 100% klar. Wir haben einige Hypothesen, die wir entwickelt haben. Und wir haben jetzt einige diagnostische Hilfsmittel sozusagen uns ausgedacht oder Tests ausgedacht, wie wir diese einzelnen Hypothesen dann testen können. Dann können wir von dort aus dann ausgehen, können wir unsere Strategien entwickeln, wie wir dann weiter vorgehen wollen, um den Maulwurf aus der Klemme sozusagen herauszulösen.
Wie sieht denn im Moment Ihre Haupthypothese aus? Woran könnte es denn liegen? Ich denke mal, es ist ein Stein im Weg, oder?
Ja, das ist natürlich das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Aber ich persönlich gehe jetzt zurzeit etwas weg von dieser Hypothese. Einfach deshalb, weil die geologische Aufnahme der Oberfläche sagt, dass Steine von einer Größe, die unseren Maulwurf behindern würden, dort nur zu 5% vorkommen. Was aus meiner Sicht wahrscheinlicher sein könnte, ist, dass wir in eine sogenannte Duri-Kruste, das heißt eine etwas festere Kruste, hineingehämmert haben, dass wir die auch durchdrungen haben, aber dass wir nicht genügend Reibung auf den Wänden des Maulwurfs haben. Das ist nur einfach so, wenn man beispielsweise versucht, einen Nagel in eine Wand zu hauen, dann braucht man die Reibung der Wand auf den Nagel, damit er auch wirklich da reingeht. Ansonsten hüpft er einfach nur zurück. Und so ist es bei dem Maulwurf auch. Wenn man diese Reibung verliert, dann hüpft er auf der Stelle und dann macht er keinen entsprechenden Fortschritt. Und dazu werden wir jetzt ein Experiment machen, was uns dann sagen soll, ob der Maulwurf tatsächlich langsam vorwärts geht oder ob er auf der Stelle hüpft. Ja, das sind die beiden Hypothesen, die wir dann an der Stelle testen.
Ja, und wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Sie die Mission demnächst fortsetzen können?
Wir werden das sicherlich fortsetzen. Das ist jetzt gar nicht mal die Frage. Die Frage ist, ob wir den Maulwurf sozusagen freisetzen können, dann auf die 5 Meter kommen, um dann die ursprünglich geplante Messung des Wärmeflusses durchführen zu können. Oder aber, ob wir uns Ziele etwas zurückschrauben müssen und dann lediglich die thermischen Eigenschaften der obersten 10, 20, 30, 50 Zentimetern des Mars erkunden können. Sie sagten vorhin, wir wollen den Temperaturanstieg mit der Tiefe messen. Das ist auch richtig. Aber wir messen gleichzeitig damit noch die Wärmeleitfähigkeit des Bodens. Und wenn wir den Temperaturanstieg in der Tiefe mit der Wärmeleitfähigkeit des Bodens multiplizieren, dann bekommen wir den Energiefluss aus dem Innern des Planeten. Und das ist das eigentliche Ziel dieses Experiments. Dieser Energiefluss ist notwendig, um Vorstellungen über die Entwicklung des Mars, seine Dynamik, sein Arbeiten als Wärmekraftmaschine, so wie wir die Planeten alle verstehen, besser charakterisieren zu können. Das ist eine Messgröße, die Geophysiker, Planetenphysiker gerne haben, um die thermische Entwicklung eines Planeten besser einschränken zu können.
Tilman Spohn war das vom DLR. Er hält sich zurzeit in Kalifornien auf. Die schlechte Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Bevor wir nun zu den Meldungen des Tages kommen, bleibt mir noch der Hinweis auf unsere Sendung am Sonntag um 16.30 Uhr. Unser Sachbuchtrio trifft sich zur Auslese und bespricht Bücher, die sich den Pforten der Wahrnehmung widmen, was Drogenexperimente über das menschliche Bewusstsein verraten. Auch Zucker kann eine Droge sein und um Zucker geht es jetzt zu Beginn der Meldungen aus der Welt der Wissenschaft, heute mit Lennart Pyritz.
Fruktosereicher Sirup begünstigt Tumorwachstum bei Mäusen. Frühere Studien haben nahegelegt, dass der Konsum von süßem, fruktosereichem Maissirup mit Fettleibigkeit und diese wiederum mit Darmkrebs in Verbindung steht. Jetzt zeigt eine Studie an Mäusen im Fachmagazin Science, dass Sirupkonsum auch direkt mit Tumorwachstum zusammenhängen kann. Das Forschungsteam hat Mäuse mit einer genetischen Prädisposition für Darmpolypen untersucht, gutartige Wölbungen der Schleimhaut, die zu Krebs führen können. Sie gaben den Nagern siruphaltiges oder reines Wasser. Dabei zeigte sich, dass bereits geringe Sirupmengen zu größeren Darmpolypen bei den Tieren führten, aus denen sich häufiger Krebsvorstufen entwickelten. Die Wissenschaftler untersuchten auch den molekularen Mechanismus dahinter. Demnach wandelt ein Enzym in den Darmpolypen die Fructose aus dem Sirup so um, dass sie das Tumorwachstum fördert. Die Studie macht keine Aussagen darüber, ob die Beobachtungen der Mausexperimente auch auf den Menschen übertragbar sind.
Die Uniklinik Heidelberg entschuldigt sich für eine umstrittene PR-Kampagne.
Im Februar hatte das Unternehmen HiScreen, eine Ausgründung der Uniklinik, einen neuen Bluttest für Brustkrebs vorgestellt. An der Firma sind an der Klinik beschäftigte Entwickler des Tests finanziell beteiligt. In einer Pressemitteilung, die auch das Logo des Uniklinikums trug, war von einem Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik und von einer geplanten Markteinführung noch in diesem Jahr die Rede. Dieses Vorgehen war von Fachgesellschaften und Medizinern kritisiert worden. Zum einen wurden die Testergebnisse bislang nicht in einem Fachjournal publiziert, außerdem fehlten in der Pressemitteilung Daten, um den Nutzen des Tests einzuschätzen. Eine Sprecherin der Uniklinik sagte nun, das Diagnoseverfahren könne zwar Ende des Jahres im Routinelabor eingesetzt werden, damit sei der Test aber noch nicht auf dem Markt. Die Uniklinik entschuldigte sich bei Frauen, die sich womöglich falsche Hoffnungen auf eine rasche Nutzung gemacht hätten. Zudem distanzierte sie sich von der PR-Strategie zum Bluttest.
Eine neue Fundstelle für Fossilien aus dem Kambrium weckt Hoffnung.
101 Tierarten wurden in der Fossilienansammlung aus dem frühen Kambrium bislang identifiziert. Mehr als die Hälfte davon sei bislang unbekannt gewesen, wie ein chinesisches Forschungsteam im Fachblatt Science schreibt. Entdeckt wurden die Fossilien am Ufer des Flusses Danshui im Süden Chinas. Die Wissenschaftler nennen die neu entdeckte Organismengemeinschaft Qingjiang. Sie verspricht neue Erkenntnisse über die sogenannte kambrische Explosion vor etwa 500 Millionen Jahren. Damals traten in einem geologisch gesehen relativ kurzen Zeitraum erstmals Vertreter fast aller heute noch existierenden Tierstämme auf.
Auch Luxemburg will einen Zaun gegen die Schweinepest errichten.
Nach Dänemark baut nun auch Luxemburg einen Grenzzaun, um sich vor der afrikanischen Schweinepest zu schützen. Wie das Landwirtschafts- und Umweltministerium in Luxemburg mitteilte, soll in den nächsten Tagen ein 8 Kilometer langer Zaun entlang der Grenze zu Belgien südlich von Steenvoort parallel zu einer Fahrradpiste errichtet werden. Das Virus war im September 2018 bei Wildschweinen in Belgien nahe der luxemburgischen Grenze aufgetreten.
Zwei klinische Studien zu einem Alzheimer-Medikament wurden abgebrochen.
Der Grund ist die fehlende Aussicht auf Erfolg. Analysen eines unabhängigen Expertengremiums hätten gezeigt, dass der getestete Antikörper nicht wie erhofft den Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit bremst. Das hat das Biotechnologieunternehmen Biogen gestern mitgeteilt. Biogen hatte den Wirkstoff mit dem Namen Aducanumab seit 2017 gemeinsam mit dem japanischen Pharmaunternehmen Eisai für die Markteinführung getestet. Bei den abgebrochenen Studien handelt es sich um weit fortgeschrittene sogenannte Phase-3-Studien. Darin wird die Wirksamkeit und Sicherheit eines Wirkstoffes an einer größeren Anzahl Patienten getestet. In den jetzt abgebrochenen Tests sollte unter anderem geprüft werden, inwieweit eine monatliche Dosis den kognitiven Verfall verlangsamt.
Sternzeit, 22. März. Der Mann, der die Sterne vermaß. Heute vor 220 Jahren erblickte Friedrich Wilhelm August Argelander im ostpreußischen Memel, dem heutigen Klaipeda in Litauen, das Licht der Welt. Dort lernte er schon in frühen Jugendtagen den späteren preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Kennen, dessen Eltern während der Napoleonischen Kriege nach Memel geflohen waren. Als 18-Jähriger hörte er Vorlesungen des Königsberger Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel und wurde schon bald sein Assistent. 1823 wechselte er als Observator an die damals noch neue Sternwarte im finnischen Turku, wo er vornehmlich Kometen und später Sterne mit hoher Eigenbewegung beobachtete. Als der mittlerweile zum preußischen König gekrönte Friedrich Wilhelm IV. 1836 die Gründung eines astronomischen Instituts in Bonn beschloss, wurde Argelander die Stelle des Sternwartendirektors angetragen. In Bonn stand ihm ein nach heutigem Maßstab kleines Teleskop von 78 mm Öffnung und 63 cm Brennweite zur Verfügung. Mit ihm bestimmte er innerhalb von 10 Jahren die Positionen von mehr als 300.000 Sternen und schätzte ihre Helligkeiten auf eine Zehntel Größenklasse genau. Unterstützt wurde er dabei von seinen Assistenten Adalbert Krüger und Eduard Schönfeld, der später sein Nachfolger wurde.
Friedrich Wilhelm Argelander starb 1875 in Bonn an den Folgen einer typhusähnlichen Fiebererkrankung. Er wurde fast 76 Jahre alt.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Deutsche Bank und ihre gut gefüllten Bonustöpfe.